Herzlich willkommen zum Webcast für institutionelle Anleger mit der heutigen Folge Risikobudget im Spannungsfeld von Risiko und Rendite. Mein Name ist Jens Krüger von der St. Galler Kantonalbank Deutschland und gerne möchten wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieses bedeutende Thema aus der Sicht eines institutionellen Anlegers vorstellen. Julian, ich freue mich, dich heute wieder bei uns begrüßen zu dürfen und mit dir über das Thema Risikobudget, nicht zuletzt auch aus den Erfahrungswerten unserer gemeinsamen Gespräche zu sprechen. Ja, hallo, dass du da bist. Schön, dass du da bist.
Hallo Jens, freut mich auch sehr, da zu sein. Ich glaube, wir haben ein sehr spannendes Thema heute mitgebracht, wo wir insbesondere auch in den letzten paar Wochen einiges zu erzählen durften, mit vielen Kunden uns austauschen. Und ich glaube, das ist eine super Gelegenheit, hier nochmal jetzt, wo es aufs Ende des Jahres zugeht, unsere Erkenntnisse so ein bisschen im gemeinsamen Gespräch zu konsolidieren. Von daher, ich freue mich sehr auf unsere Unterhaltung jetzt gleich.
Prima. Julian, in unserer langjährigen Partnerschaft unserer beiden Häuser haben wir bereits zahlreiche Gespräche, wie du ja auch schon gesagt hast, mit institutionellen, aber auch mit vermögenden privaten Anlegern und Privatanlegern geführt. Ein Aspekt stand dabei nahezu in jedem dieser Gespräche im Vordergrund, beziehungsweise sogar im Fokus, das Risikobudget. Sei doch so gut und erklär uns kurz in einfachen Worten, was wir genau unter dem sogenannten Risikobudget, was wir darunter verstehen.
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Sehr gut, dass du das ansprichst. Das Thema Risikobudget ist eigentlich für jeden Anleger elementar, nämlich sich damit auseinanderzusetzen, wenn ich in den Markt investiere, wenn ich eine bestimmte Rendite erzielen möchte, welches Risiko kann ich denn überhaupt tragen? Und da gibt es natürlich verschiedene Determinanten, die darauf einzahlen, wie viel Risiko, denn Rendite geht ja immer mit einem bestimmten Risiko einher. Ich muss Aktienrisiken, Zinsrisiken, Kreditrisiken muss ich tragen, um am Ende im Schnitt eine positive Risikoprämie und damit auch eine positive Rendite erzielen zu können. Aber ich habe natürlich bestimmte Kriterien, die daneben noch mit eine Rolle spielen. Das können regulatorische Vorgaben sein, das können vielleicht auch sowas wie der Anlagehorizont sein, die alle darauf bestimmen, wie viel bin ich eigentlich bereit, vielleicht in der kurzen oder mittleren Frist auch mal an negativer Rendite zu verkraften und weiterhin natürlich meine Verpflichtungen, seien es beispielsweise Rentenzahlungen oder andere Verpflichtungen, die ich als Investor habe, erfüllen zu können. Von dem her ist eigentlich das Thema Risikobudget, muss eigentlich immer ganz am Anfang stehen, bevor ich mich überhaupt entscheide, in welche Assetklassen investiere ich und vielleicht auch, wie viel von diesen verschiedenen Anlageklassen kann ich mir in meinem Portfolio zutrauen.
Ja, du hast es gerade angerissen. Institutionelle Anleger müssen sicherstellen, bestimmte Verpflichtungen erfüllen zu können, wie die Auszahlung von Renten und Versicherungsleistungen etc. Welche Kennzahlen beschreiben deren Risikobudget hier eigentlich am besten? Was nimmt man da?
Wo guckt man drauf? Gibt's verschiedene Punkte, die man natürlich betrachten kann. Es gibt Sachen, die das Risikobudget grundsätzlich beeinflussen und es gibt natürlich auch Kennzahlen, die mir nachher helfen, mein Risikobudget oder meine Risikotragfähigkeit zu quantifizieren. Also alles, was quasi mein Risikobudget beeinflusst, sind eigentlich die Risiken, die der Finanzmarkt mit sich bringt. Seien es Liquiditätsrisiken, seien es Zinsrisiken, politische Risiken, alles, was eigentlich zu Schwankungen in meinem Portfolio führen kann. Die können dann von extern aufs Portfolio dementsprechend einwirken. Sie können aber auch in meinem Portfolio selbst natürlich aufgrund der Titel, die ich nachher mir ausgewählt habe, der Aktien, die schwanken, entsprechend bestimmt werden. Und da gibt es verschiedene Kennzahlen, die ich berechnen kann. Zum Beispiel eine sehr bekannte ist der sogenannte Value at Risk, wo ich ausrechnen kann mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, wie viel kann ich maximal verlieren, zum Beispiel in einem Jahr mit den Anlageklassen, die ich im Moment im Portfolio habe. Eine ganz simple Kennzahl ist zum Beispiel auch einfach die Volatilität. Die Volatilität beschreibt ja die Schwankung von einem Portfolio im Durchschnitt in einem bestimmten Zeitraum. Ich kann mich aber auch an der Benchmark orientieren und kann entsprechend schauen, wie nah bin ich mit meinem Investment vielleicht an einem breiten Marktindex, weiche ich stark davon ab. Das heißt, mein Portfolio ist entsprechend auch dem Risiko ausgesetzt, wenn der Markt sehr gut läuft und mein Portfolio stark davon abweicht, dass ich vielleicht weniger profitiere, andererseits aber auch mehr profitiere, somit vielleicht mehr Risiko habe. Das ist dann der sogenannte Tracking Error. Und ich kann durch diese vielen Kennzahlen eigentlich einen sehr guten Überblick bekommen, welchem Risiko sich mein Portfolio aussetzt und wie ich mich entsprechend als Investor vielleicht auch positionieren sollte anhand von den Kennzahlen, die ich mir dann errechnet habe.
Ja, das klingt extrem herausfordernd, natürlich zum einen für die jeweiligen Entscheider, aber auch die jeweiligen Asset Manager. Vielleicht ist das ein guter Moment, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen kleinen Einblick zu geben, wie wir den nun schon über 10 Jahre anhaltenden, oder wie wir das seit 10 Jahren im Grunde genommen schon machen und diesen Herausforderungen begegnen, welchen Ansatz wir vielleicht verfolgen oder unsere institutionellen Kunden mit uns konsequent und erfolgreich verfolgen.
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil wir haben uns natürlich jetzt seit vielen Jahren mit dem Thema intensiver auseinandergesetzt und uns überlegt, wie lassen sich vielleicht die Erkenntnisse und natürlich auch die Risikobudgets, die unsere Investoren zur Verfügung haben, wie lässt sich sowas effizient ausnutzen? Und grundsätzlich stand am Anfang immer mal die Überlegung dahinter, was ist überhaupt das Risiko? Und wenn wir von Risiko sprechen, ist das eine konstante Kennzahl. Also wenn ich im Jahr 2011 starte, mein Risiko bestimme, wie stark schwankt der Aktienmarkt historisch, gilt das dann auch für die nächsten 10 Jahre? Kann ich davon ausgehen, dass die Schwankung immer konstant bleibt? Und die klare Antwort dazu ist nein, das Risiko ist nicht konstant. Das heißt, wenn wir wieder zurückschauen auf die Kennzahlen, die ich vorher genannt habe, wie das Risiko entsprechend berechnet oder dargestellt werden kann, dann muss ich immer im Hinterkopf behalten, diese Kennzahlen sind Durchschnittswerte, die aber über die Zeit doch stark variieren können. Das heißt, wenn ich jetzt wieder den Bogen schlage und sage, ich traue mir eine bestimmte Aktienquote, bleiben wir mal beim Aktienbeispiel, das ist natürlich einer der größten Risikotreiber im Portfolio, ich traue mir eine bestimmte Aktienquote zu und bestimme die jetzt anhand meiner Risikokennzahl, die ich vorher festgestellt habe, dann würde das dazu führen, ich sage beispielsweise, ich bleibe konstant bei 30%, das ist das, was ich mir ex ante zutrauen kann. Jetzt ist aber diese 30%-Quote im Zeitverlauf schwankt sehr deutlich. Es gibt Phasen, wo sie sehr wenig beiträgt. Es gibt Phasen, wo sie extrem stark zum Risiko beiträgt. Corona-Krise ist ein Beispiel, die Finanzkrise, wo sowas mein Risikobudget, was ich entsprechend zur Verfügung habe, doch sehr stark erschöpfen kann, wenn ich sogar deutlich überschreiten kann. Das heißt, es braucht eigentlich einen dynamischen Ansatz und diesen dynamischen Ansatz, den haben wir gemeinsam vor über 13 Jahren entwickeln dürfen, wo wir eigentlich explizit auf das Thema Risiko, und zwar das Risiko vom Markt, also das, was von außen aufs Portfolio einwirkt, entsprechend einen Fokus legen und bestimmen, in welchem Risiko befinden wir uns aktuell. Das ist eine tägliche Berechnung, eine tägliche Indikation, die wir erhalten, wie hoch ist unser Risiko, und anhand von dieser Kennzahl variieren wir dann die Aktienquote. Das heißt, in ruhigen Phasen nehmen wir tendenziell ein bisschen mehr, in Hochrisikophasen nehmen wir tendenziell ein bisschen weniger Aktien und kriegen eigentlich so eine schöne Glättung unserer Risikoauslastung entsprechend im Portfolio hin. Führt schlussendlich auch dazu, wir können, wenn der Markt grundsätzlich positiv läuft, mehr Aktien nehmen, als wir es statisch täten, und haben so natürlich auch renditeseitig einen schönen positiven Effekt bei gleichzeitigem Risikobudget, was wir eigentlich über die Zeit ausgelastet haben.
Ich verstehe. Also nochmal kurz zusammengefasst, im übergeordneten Sinne geht es bei der Lösung um die Identifikation von sogenannten Risikoregimen und der sich daraus ableitenden maßvollen und konsequenten Steuerung von Investitionsquoten auf der Aktienseite. Sowas gibt es natürlich auf der Rentenseite auch. Also wirklich ein sinnvolles Werkzeug für die SHA-Steuerung. Ne? Genau.
Definitiv. Man
stellt sich mir die Frage, wie gut funktioniert das?
Das ist sicher die eine wichtige Frage, und natürlich ist so ein Ansatz, kann nicht perfekt sein. Es ist auch ganz wichtig hier zu erwähnen, was bei uns sicher nicht gemacht wird, ist eine Prognose. Also auch unser Ansatz besteht nicht darin, die Zukunft vorherzusagen. Der Aktienmarkt, gerade wenn wir auf den amerikanischen schauen, ist extrem effizient. Das heißt, neue Informationen werden extrem schnell entsprechend auch in den Preisen reflektiert. Unsere Dimension ist eigentlich die, wir schauen auf das Risiko, und für uns ist das aktuelle Risiko eigentlich die beste Vorhersage für das morgige Risiko. Das heißt, wenn wir in der Lage sind, das heutige Risiko sehr verlässlich zu bestimmen, dann ist das eigentlich die beste Indikation, die wir auch für morgen haben, in welchem Regime wir uns befinden. Und das funktioniert dann so, dass wir eben eine sehr breit diversifizierte Messung verschiedener Kennzahlen, ich hatte vorhin einige erwähnt, anstellen, die uns nachher eine Signalindikation gibt. Und dabei geht es darum, nicht normale Schwankungen am Markt, also ungefähr eine Standardabweichung entsprechend zu identifizieren und daraufhin die Aktienquote laufend anzupassen. Das würde zu deutlich zu viel Turnover führen, zu viel Transaktionskosten. Der Ansatz bei uns geht eigentlich dahin, wirklich die Extremereignisse zu identifizieren. Also ein robustes Signal, was uns entsprechend die großen Krisen, die großen Stressphasen am Markt identifiziert. Das funktioniert dann in dem Sinne so, dass wir teilweise mit unserem Ansatz wirklich über Jahre übergewichtet auch in Aktien fahren können. Ein sehr starker Vorteil, weil wir uns einfach da leisten, entsprechend unserem Risikobudget die Aktienquote, die wir bereit sind zu tragen, voll auszulasten und dann natürlich auch voll die Risikoprämie zu vereinnahmen. Wohingegen es natürlich auch Phasen gibt, wie zum Beispiel in der Finanzkrise, wie in Corona, wo entsprechend die Aktienquote deutlich runtergefahren wird, weil das Risiko sprunghaft angestiegen ist. Und wir so eigentlich einerseits die Drawdowns natürlich im Portfolio reduzieren können, führt aber natürlich dadurch, dass wir eine Messung machen, auch dazu, dass wir nie perfekt am obersten Punkt aus und am untersten Punkt wieder einsteigen können. Das heißt, man hat gewisse Phasen, wo man ein bisschen verzögert ist, wo man mit dem Einstieg vielleicht ein bisschen später auch wieder am Markt dabei ist, hat aber natürlich den Vorteil, man macht das Ganze wissenschaftlich basiert, ohne Bauchgefühl, ohne entsprechend da Emotionen noch mit reinkommen zu lassen und ist entsprechend seinem Risiko dann immer optimal positioniert, was eigentlich in der langen Frist für die Investoren einen großen Mehrwert gebracht hat, insbesondere über die letzten 13 Jahre, wo wir das live tun dürfen für unsere Kunden.
Ja, du hast kurz die Trägheit von Risiko skizziert und ich denke dabei an den V-Shape des Corona-Crashes. Was bedeutet Trägheit bei Aktien? Reden wir dann von Tagesbetrachtungen? Sind das 2 Wochen? Sind das 3, 4? Wie gut hat's in Corona funktioniert? Und
ja, das ist eine sehr gute Frage. Corona hat natürlich einen sehr speziellen Verlauf gehabt, wie wir uns alle noch daran erinnern können. Der Markt ist extrem schnell getaucht. Also wir hatten sehr stark negative Renditen innerhalb kürzester Zeit. Das Modell hat diesen Anstieg der Risiken sehr schnell identifizieren können. Also dieser sprunghafte Anstieg, den wir erfahren haben, wurde von diesen 26 Messungen robust erkannt und wir konnten den Drawdown im Vergleich zu einem klassischen globalen Aktieninvestment halbieren. Also für unsere Kunden eigentlich ein sehr schönes Ergebnis, das wir dort erzielen konnten. Jetzt ist es natürlich so, dass in der Corona-Phase Ende März die Aktienmärkte wieder positive Renditen verzeichnet haben. Das Risiko, wenn man aber auf so klassische Kennzahlen wie zum Beispiel den Volatilitätsindex, also die implizite Volatilität des amerikanischen Aktienmarktes schaut, dann war das immer noch extrem hoch in dieser Phase. Da ist man mit einem risikobasierten Ansatz grundsätzlich mal an der Seitenlinie und fährt untergewichtet durch. Das ist wirklich rein die Risikobrille, die wir dort einnehmen. Geht aber dann, wenn die Risiken entsprechend abnehmen, auch wieder voll in den Markt rein. Und das ist das, was uns die Wissenschaft eben auch sagt. In der langen Frist ist es für mich positiv, in den grünen Marktphasen übergewichtet zu sein, in den roten Marktphasen lieber an der Seitenlinie zu stehen. Heißt nicht, dass in roten Phasen auch mal eine positive Rendite auftreten kann. Grundsätzlich bin ich aber oder fahre ich deutlich besser, wenn ich mich eben entsprechend dieser Regime konsequent auch positionieren.
Jetzt werden sich wahrscheinlich die ein oder anderen fragen, wäre es am Ende nicht einfach besser, manchmal gänzlich auf Risikosteuerung zu verzichten und einfach einen Crash auszuhalten, gerade wenn wir auf so ein V-Shape schauen? Oder hat es denn noch mehr
Wert? Ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wenn man davon ausgehen würde, dass der Anlagehorizont von einem Investor beispielsweise unendlich wäre, dann wäre es für ihn am einfachsten, alles in Aktien zu investieren. Aktien hat eine positive Risikoprämie, ist empirisch bewiesen und ist entsprechend auch sehr günstig erhältlich für die Investoren. Das heißt grundsätzlich, wenn ich keine Beschränkungen auf der Risikoseite hätte, dann wäre es für mich eigentlich am einfachsten, voll in Aktien zu investieren. Da die Investoren das nicht können, wir hatten es am Anfang, das Risikobudget ergibt sich aufgrund verschiedener Verpflichtungen, ist es entsprechend wichtig, sich nur einen bestimmten Teil Aktien zur Verfügung zu stellen. Und dann ist es meine Frage, ist natürlich die Frage, halte ich diese Aktien statisch durch? Das kann in so Phasen wie Corona vielleicht mal so einem dynamischen Ansatz temporär überlegen sein. Grundsätzlich haben wir aber genau die Thematik, die vorher besprochen wurde, nämlich, dass wir anhand unseres Risikobudgets in Phasen, wo eigentlich der Markt ruhig ist, eigentlich immer zu wenig Aktien tragen. Also wir sind eigentlich unterinvestiert. In den Hochrisikophasen bin ich dann aber entsprechend meinem Risikobudget viel zu stark in Aktien relativ gesehen. Und das kann zum Beispiel entweder regulatorisch gar nicht tragbar sein, kann aber natürlich auch in anderen Marktphasen, wenn wir auf die Finanzkrise schauen und wie da der Verlauf war, deutlich negativ für mich sich auswirken. Das heißt, dieser dynamische Ansatz und wirklich anhand dem Risiko zu steuern, bietet da wirklich einen sehr großen Mehrwert, auch gegenüber rein einem statischen Ansatz über solche Phasen durchzufahren. Dementsprechend ist es, glaube ich, auch für viele Kunden ein sehr, sehr wichtiger Ansatz gewesen, den sie eingesetzt haben.
Ja, ich verstehe. Also es geht eigentlich nicht nur um das Rein. Wann gehe ich rein, wann gehe ich raus oder eigentlich andersherum, weil das Raus kriegt der Bauch eigentlich noch ganz gut hin. Das Rein ist wirklich herausfordernd, aber so einen richtigen Mehrwert durch diese Lösung hat es ja eigentlich auf der Seite zu wissen, in welchen Marktphasen bleibe ich wirklich in Anführungszeichen überinvestiert, ja, und nutze das wirklich maximal aus und hole mir dann daraus dann diese Überrendite. Du, der Markt, der verändert sich regelmäßig. Die Herausforderungen ändern sich parallel. Jeder Crash hat eine andere Ursache und prägt sich auch anders aus. Wie geht ihr bei Finreon damit um? Ist diese Lösung, ist die statisch?
Das ist eine sehr wichtige Frage. Wir sind ja 2011 mit dem Ansatz gestartet, also jetzt über 13 Jahre live am Markt und dürfen die Vermögen unserer Kunden auch mit diesem Ansatz entsprechend bewirtschaften. Und wie du sagst, der Markt verändert sich laufend. So eine Krise, wie wir es in Corona gesehen haben, gab es 2011 nicht, als wir am Markt gestartet sind. Das heißt, es gibt eigentlich immer neue Informationen, die entsprechend generiert werden. Es gibt auch neue Erkenntnisse, die in der Wissenschaft entsprechend generiert werden und grundsätzlich auch neue Datenquellen, die wir uns zunutze machen können. Das heißt, wir haben eigentlich in unserer Lösung circa alle 3 bis 4 Jahre einen Entwicklungszyklus, wo es dann entsprechend eine Weiterentwicklung gibt. Das ist bei uns nie eine Revolution, sondern eigentlich immer mehr im Sinne einer Evolution ausgestaltet. Das heißt, das Modell, bestehend aus diesen 26 Faktoren, wird unter die Lupe genommen. Das ist dann ein Projekt, was sich auch mal gut ein Jahr ziehen kann und wo wirklich intensiv Forschung auf unserer Seite betrieben wird und sich angeschaut wird, können wir einzelne Indikatoren noch verbessern? Gibt es neue Indikatoren in der Finanzwissenschaft, die entsprechend da noch einen größeren Mehrwert liefern? Und vielleicht als kleiner Einblick in den letzten Entwicklungsschritt, den wir gemacht haben. Wir waren beispielsweise jetzt zuletzt in der Lage, neue Datenquellen zu nutzen, beispielsweise Intraday-Daten. Wir konnten einige von unseren Indikatoren auch auf Intraday-Daten umstellen. Gibt uns natürlich die Möglichkeit, auf die erhöhte Schnelligkeit des Marktes, die wir eigentlich vor allem in den letzten Jahren gesehen haben, deutlich adäquater zu reagieren, den Indikator ein bisschen reaktiver noch zu machen, auch zum Beispiel neue Indikatoren wie die Handelsvolumina entsprechend mit einzubeziehen, anstatt rein auf Preisbewegungen nur zu schauen, bieten dann wiederum einen Mehrwert. Und so werden wir eigentlich graduell mit der Veränderung des Marktes besser, um eigentlich immer einen State-of-the-Art-Ansatz entsprechend für unsere Kunden bereitstellen zu können.
Also Evolution statt Revolution und genau. Alles maßvoll, aber eben extrem sinnhaft. Dann kommen wir noch mal kurz zurück auf unsere institutionellen Mandanten. Wie setzen Instis eigentlich diese Lösung letztendlich ein? Wie kann man das so eine investierbare Lösung verpacken?
Ja, das ist eben eine der Herausforderungen, wie wir gemeinsam antreten, nämlich diese Brücke zu schlagen aus einerseits den Erkenntnissen der Akademie, also was gibt es für Ansätze, und das Ganze aber auch entsprechend praxistauglich in die Portfolios bringen zu können. Und wie das Ganze grundsätzlich aussieht, der Indikator, der uns das Risikoregime angibt, ist eine Ampel, eine dreistufige Ampel, die entsprechend grün, tiefes Risiko, gelb, normales Risiko, rot, hohes Risiko am Markt uns anzeigt und anhand von dem wir die Aktienquote steuern. Heißt, bei rotem Signal 0 Aktien, bei gelbem Signal 50% Aktien, bei grünem Signal 100% Aktien. Das Ganze haben wir gemeinsam, also St. Galler Kantonalbank Deutschland und Finreon, jetzt schon seit über 13 Jahren gemeinsam machen dürfen. Insbesondere seit damals eigentlich auf Mandatsbasis bei den Kunden. Seit jetzt gut 2 Jahren haben wir auch einen gemeinsamen UCITS-Fonds lanciert, wo wir entsprechend die Steuerung für unsere Kunden innerhalb dieses Investment-Vehicles umsetzen. Das führt natürlich zu dem Vorteil, dass die Kunden entsprechend dieses Wertpapier, diesen deutschen UCITS-Fonds, sich ganz einfach mit einer ISIN modular in ihr Portfolio legen können, und typischerweise wird das wie so ein Schnitz um die Bandbreite der Aktien eingesetzt. Das heißt, ich bewirtschafte eigentlich nicht mein ganzes Aktienportfolio mit diesem Ansatz, sondern ich nehme diese Aktiensteuerung modular hinzu und sorge so eigentlich dafür, dass meine Aktienquote im Gesamtportfolio zum Beispiel in einer Range von 20 bis 40% entsprechend schwankt, wo diese 20%-Teil dann innerhalb des Anlage- oder des Publikumsfonds entsprechend umgesetzt wird. Grundsätzlich haben wir natürlich mit dem Signal auch die Möglichkeit, immer auf maßgeschneiderte Bedürfnisse gemeinsam einzugehen, also sei es jetzt in der Auswahl der zugrunde liegenden Aktien oder auch in der Steuerungsbandbreite, also da gibt es entsprechend auch Möglichkeiten, da maßgeschneiderte Ansätze zu verfolgen.
Genau, also du sprichst von Spezialmandaten oder Advisor zu sein und solchen Themen.
Genau.
Genau. Prima. Ich halte fest, die von dir skizzierten und inhaltlich recht komplexen Lösungen sind in ihrer Umsetzung eigentlich recht smart und super gut implementierbar und helfen institutionellen Anlegern hervorragend, eine Balance zwischen Rendite und Risiko zu finden und sich klar innerhalb ihrer Leitplanken des gesetzten Risikos zu bewegen und dabei ihre Investitionen effizient zu steuern. Können wir einen Haken dran machen.
Ja. Gut zusammengefasst, genau.
Prima. Lieber Julian, hochspannendes Thema. Vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast.
Sehr gern. Hat mich auch gefreut. Wirklich hochspannendes Thema, gerade für den Jahresendspurt jetzt. Sicher nochmal sich Gedanken zu machen. Wie bin ich positioniert? Wie lasse ich mein Risikobudget aus? Ich hoffe, wir haben da ein paar spannende Einblicke geben können, wie wir das machen.
Lieben Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der nächsten Folge sprechen wir über ein weiteres Thema. Wir werfen den Blick auf die Zinswelt, auf die sich verändernde Zinswelt, nehmen Bezug zu der Fixed-Income-Seite und freuen uns schon jetzt, Sie wieder begrüßen zu können. Wenn Sie Fragen haben zu diesem oder zu anderen Themen, Anregungen oder Themenwünsche, dann nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf, schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@sgkb.de. Wir wünschen Ihnen nun einen guten Start in die Woche. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, Daumen hoch und Abo hinterlassen.